Diesmal lernen wir Jay kennen. Er ist der beste Freund von Max. Wegen eines Kapitalverbrechens hat er im Knast gesessen. Als er reingekommen ist, hat er sein Leben komplett umgekrempelt und ist heute gelernter Metallbauer im Konstruktionstechnikbereich mit 1er-Abschluss, aber auch systemischer Anti-Gewalt-Trainer. Er arbeitet beim Verein Sichtweisen e.V. mit Jugendlichen, die eigentlich schon abgestempelt sind als problematisch, schwer erziehbar, lernschwach, kriminell oder gewaltbereit. Er erzählt uns in dieser Folge von seinem Neuanfang im Knast und was ihn dahin gebracht hat. Er spricht von seinen Gewalterfahrungen, die schon im Säuglingsalter starten, und wie er selber in dieser Gewaltspirale stecken bleibt. Das Verbrechen selbst klammern wir dabei bewusst aus. Es ist trotzdem harter Tobak. Wenn ihr selbst da noch was offen habt, hört die Folge vielleicht mit jemandem zusammen oder besprecht sie im Nachgang mit jemandem, dem ihr vertraut. Diese Episode hier beschließen wir mit dem Ende von Jays Haftstrafe. Nächste Woche nimmt er uns mit in seinen Neuanfang nach dem Knast. Jetzt aber erstmal Folge 1.
Du wirst ab jetzt alles neu lernen. Wenn du den Apfel bis jetzt so geschnitten hast, dann wirst du ihn ab jetzt anders schneiden. Denn alles, was du bisher getan hast, hat dich hierher geführt.
Wer weiß, was auf dich wartet, wenn das Bekannte, was kacke ist, nicht mehr da ist. Man geht eher vom Schlechtesten aus, wenn man nur Schlechtes erlebt hat zuvor auch.
Ich kann euch nach dem ganzen Weg durch die Hölle einen Satz auf jeden Fall dalassen, den ich für mich gelernt habe und der so viel für mich verändert hat. Wahre Stärke besteht darin, selbst dem Schwächsten auch zur Stärke zu verhelfen.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode G&H, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Oh Gott, heute ist so eine krasse Folge, ich bin so aufgeregt. Ihr werdet gleich sehen, wer der Gast ist, ich flipp aus. Vorher möchte ich vorstellen, meine Moderatoren, Mitmoderatoren seit 100 Jahren mittlerweile, Nina Workhard ist am Start.
Ich bin da, Herrin, mittlerweile Freundin von euch.
Ja.
Und freue mich auch heute nicht nur mit euch beiden, sondern einem Gast mal wieder am Tisch zu sitzen. Aber erstmal spiele ich den Ball nach vorne weg zu Roman Lemke, der mit am Start ist.
Taschen! Ja, Roman Lemke, Ex-Junkie, heute Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz. Hört euch einfach meinen Podcast Sucht und Ordnung an und lasst uns starten.
Okay, mein Name ist Maximilian Pollux, ich bin der Gangster in der Runde. Wir sind alles drei Erfahrungsexperten in unseren Bereichen und wer uns irgendwie verfolgt seit 3,5 Staffeln weiß, was wir hier so machen. Wir reden über Themen, über die andere nicht so gerne sprechen, die andere oft ja so ein bisschen kritisch beäugen. Da reden wir tief aus unseren Seelen raus und haben manchmal aber auch Gäste hier, die sich sehr, sehr gut mit solchen Dingen auskennen. Also, wer mich kennt, weiß, wer der Mann ist, der heute zu Gast ist. Wer mein Solo-Content kennt. Das ist nämlich mein bester Freund auf der Welt. Ja, das ist der Jay. Das ist ziemlich krank für mich, weil jetzt sitzen wir auch noch in dem Studio. Also das für die Zuhörenden. Wir nehmen heute hier so auf mit Kameras und Tigi, wie geht's dir damit?
Hi Leute, super. Was für ein Setting. Ich saß noch nie in so einem Setting. Wir haben ja normalerweise etwas kleineres, aber cool. Ich bin sehr technikinteressiert, deswegen flirren meine Augen andauernd zu den Lichtern und zu den Installationen, die so da sind.
Wir haben so eine Kamera auf einer Schiene.
Ja, die hat mich als erstes so gecatcht. Sie fährt. Aber ich bin froh, hier sein zu können und ich freue mich auf das Gespräch. Cool, danke für die Einladung.
Und du hast auch schon einen super Job im Vorfeld gemacht. Und zwar, wenn ihr im Hintergrund mal rascheln oder fiepsen hört, Lilly ist mit am Start im Studio bei uns. Und du hast schon alles gegeben, sie im Vorfeld auszupowern in den Pausen, beziehungsweise während wir aufgenommen haben und du noch gewartet hast, hier das Studio betreten zu dürfen. Danke dafür.
Stattdessen ist sie noch wilder geworden.
Ich sehe
sie.
Verliebt in dich.
Sie hat nur Muskeln bekommen jetzt. Jetzt ist sie noch aggressiver. Ich introduce dich ein bisschen.
Okay.
Das Thema ist, also wir sind jetzt zwischen Staffel 3 und hoffentlich einer Staffel 4, die es dann vielleicht geben wird. Und es sind die sogenannten Interimsfolgen.
So genannt, weil du sie so genannt hast.
Ich habe sie so genannt. Ich habe sie so genannt.
Ich fand es übrigens lustig, dass du letztens Interims gesagt hast.
Ich
war die ganze Zeit bei Rimjob.
Wo er herkommt. BBS-Felgen, Mann. Rims. Also
Outer Rims, ne? Ich kenne Outer Rims.
Drei verschiedene Rims.
Knast, Outer Rims.
Das Ding ist, wir haben ein Thema für diese Interimsfolgen und das Thema ist Neuanfang. Und dann haben wir so überlegt, dann hieß es, okay, jeder von uns macht 2 Folgen dafür. Und ich habe mir gedacht, so, wir haben ja auch immer Gäste, wer würde passen? Und ey, es passt kein Mensch besser, den ich kenne, als du, Jay, zum Thema Neuanfang.
Wir haben uns unter etwas schwierigen Umständen kennengelernt, in Haft tatsächlich. Wir waren 7 Jahre zusammen in Haft. Hochsicherheitshaft in Straubing, um genauer zu sein, und haben uns dort kennen und ja, lieben gelernt. So, also ich glaube, das Erste, was du zu mir gesagt hast, war, ah, coole Schuhe. Und da ihr nicht wisst, woher ich komme, da, wo ich das letzte Mal gehört habe, hat es danach immer geknallt. Also das ist, ah, schöne Schuhe. Und danach war klar, irgendjemand gibt mit den Schuhen weg und nicht immer der Besitzer. Aber dein Lächeln hat mich da doch irgendwie so friedlich gestimmt. Und ja, ich bin wirklich dankbar, dich kennengelernt zu haben. Das ist eine ungemeine Bereicherung für mein Leben. Und ich habe es tausendmal gesagt, ich sage es dir auch nochmal, du hast mich sehr oft durch Phasen drin gebracht, in denen ich es halt sonst nicht geschafft hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, du bist da drüben. So. Danke dafür. Und jetzt sind wir heute hier. Schau, wie es gekommen ist.
Jetzt sind wir heute hier. Hier sind wir. Wahnsinn. Also jetzt auch für euch, ihr wart ja nicht wirklich so gut vorbereitet jetzt auf das. Also ich Roman und Nina.
Podcast. Ihr habt einen Podcast, Zeitreisen, ich kenne euch.
Ja, genau, okay. Roman kennt uns. Wir haben einen gemeinsamen Podcast, Zeitreisen, den man über Patreon hören kann. Schön, dass wir hier Werbung dafür machen dürfen. Hm. Die Idee war, wir haben damit vor 2 Jahren angefangen. Ja. Und jetzt sind wir nämlich schon beim Thema Neuanfang. Du bist noch ein bisschen länger gesessen als ich. Du bist insgesamt...
Naja, ein bisschen mehr als 15 Jahre am Stück gesessen.
Boah. Ein bisschen mehr als 15 Jahre.
Ja, irgendwann
Jahre
zählt man 5573 Tage.
Hast du gerade gesagt, irgendwann zählt man nicht mehr 5300?
Ich habe leichte neurotische Neigungen, deswegen, also, denk dir da nichts. Wenn ich dir sage, wie viele Stufen.
Irgendwann zählt man nicht mehr, aber es sind 5300.
Wenn ich dir irgendwann sage, wie viele Stufen von ersten und zweiten Stock gehen, denk nicht, ich bin verrückt, sondern das ist halt so ein Splin.
Ja, das ist cool, also ich nehme jeden, wie er ist.
Ich glaube, man zählt immer. Oder? Also man zählt nicht mehr jeden Tag, so wie am Anfang, nicht mehr jede Stunde. Irgendwie, wenn du in der ersten Nacht in Haft bist, kann sogar sein, dass du noch Stunden zählst. Mhm. Bis zum nächsten Aufschluss.
Jein. Für mich hat sich herausgestellt, dass im Laufe der Haft halt, weißt du schon, der Moment, in dem ich mich mit der Zeit konfrontiert habe und jeden Tag so gefühlt habe, war es, als würde man in den Lauf der Zeit schauen, weißt du? Mhm. So permanent hast du so den Lauf der Zeit, der auf deiner Stirn ist. Und irgendwann ist so ein Schutzmechanismus, der angeht. Aber lasst uns dazu, wir werden noch sicher darüber reden, über das Thema ausführlicher, lasst uns das wirklich dann später in dieses Neuanfang-Ding bringen.
Erstmal, wie alt bist du heute? Du sagst, 15 Jahre hast du damit verbringen müssen, hinter Gittern zu sein. Wie viel von deinem Leben ist das gewesen bisher?
Von meinem damaligen Leben war es über die Hälfte. Ich bin ein paar Wochen nach meinem 24. Geburtstag reingekommen und bin mit 39 rausgekommen. So.
Nee, du siehst aus wie Mitte 20.
Ich wollte gerade sagen, ja. Ich dachte, du bist noch keine 30.
Ich habe mit 6 dann einen Bart wachsen lassen, um noch einen 10er rauszuholen, weißt du? Aber,
kannst
hey.
Du kurz die Cappy liften einmal? Und dich einmal so wahrnehmen?
Failed.
Aha.
Für die Leute, die mich sehen können und den Butcher kennen von Gangs of New York, die wissen auch, wie meine Frisur gerade aussieht.
Das ist ein bisschen, William Cutting.
Orangenblüten.
Definitiv bist du der Richtige fürs Thema Neuanfang. Mhm. Ich kenne dich natürlich sehr, sehr gut. Die Leute, die Zeitreisen hören, kennen dich sehr gut. Aber vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, dass man so ein bisschen reinkommt. Wer bist du?
Mhm. Mein Name ist Jay. Und ich habe meinen ersten Mordversuch überlebt, da war ich nicht mal ein Jahr. Danach wurde es nicht unbedingt besser. Grob so Neuanfang. Die ersten Neuanfänge waren irgendwie von Pflegefamilien zu Adoptivfamilien und Heimaufenthalten, irgendwie dann auch auf der Straße. Also bis ich 12 war, hatte ich, weiß nicht, 7 Neuanfänge hinter mir. Irgendwann habe ich dann so in meinem selbstständigen Lebensentwurf versagt, als es dann das erste Mal rausging aus dem Heim, so ein Neuanfang mit, weiß nicht, 21, komplett versagt, mit Drogen und kein Geld und irgendwie in Baracken wohnen.
7 Neuanfänge als Kind, was bedeutet das?
Genau, was für einen Start ins Leben hattest du? Also ich will gar nicht die ganze Zeit zwischenquetschen, aber ich habe 1000 Fragen. Das klingt jetzt nicht so, als hättest du ein liebevolles Elternhaus gehabt, in dem man sich auf dich gefreut hat, sondern als wäre es ab Anfang schon sehr, sehr schwierig gewesen. Willst du dazu noch einen Satz mehr sagen oder ist das Thema blöd?
Okay, kann ich machen. Ich bin auf die Welt gekommen von einer Mom, die nicht konnte und von einem Dad, den ich wollte. Und das heißt, meine Mom war selber minderjährig, selber drogenabhängig, selber Hafterfahrung, gewalttätiges Elternhaus, Schläge waren der Tagesordnung. Ein Dad, der nicht wollte, er hat erfahren, dass meine Mom mit mir schwanger ist und hat dann das Weite gesucht. Das war ihm dann zu viel. Er hat sich um seine eigene Familie gekümmert. Ich bin dann zu Pflegefamilien gekommen, weil es zu Hause nicht mehr ging. Wie gesagt, dieser Mordversuch, der war von dem Freund meiner Oma damals. Und der hat nicht ertragen, dass ich geschrien habe. Und hat mich aus der Wiege geschüttelt und gegen die Heizung geschmissen. Und dann hat meine Mom mich gerade noch in ihrem Rausch irgendwie so zum Jugendamt gebracht. Sie hatte keine Ahnung, wo man klingelt, welchen Antrag man schreibt. Sie hat einfach nur gesagt, so, hey, wenn ihr das Kind nicht nimmt, ich kann nicht dafür garantieren, dass es lebt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, so, weißt du. Aber infolgedessen war ich ein sehr ruhiges Kind. Also es hat immer mehr Probleme nach sich gezogen und natürlich auch im sozialen Miteinander. Mit den anderen, die so rumtoben und ihr Ding machen und dann sitzt dort einer in der Ecke und spielt alleine mit seinen und dann heißt natürlich, der ist seltsam, der ist komisch. Und dann bin ich zu einer Adoptivfamilie gekommen, wo es auch sehr wichtig war, so außen, weißt du, was sagen die Leute? Ich konnte da aber meinen Platz nicht finden.
Natürlich, die haben wahrscheinlich ein viel privilegierteres Leben gehabt und konnten sich gar nicht so in dich hineinversetzen, stelle ich mir so vor.
Ja, das ist...
Und eine Erwartungshaltung an dich auch aufgebaut, vielleicht als Kind, die man gar nicht haben darf?
Ich bin dort nie angekommen, weißt du. Ich hatte nie das Gefühl, dass das meine Familie ist.
Ja.
Weißt du, sie haben mich schon zum Anziehen gegeben und sie haben mir schon Essen gegeben.
Aber die
ich habe bis zuletzt nicht gehört, hab dich lieb oder eine Umarmung, dass jemand stolz auf mich ist. Ich habe mit 9, 10 schon den Schlüssel aus dem Sekretär geklaut, um mich einzusperren, weil ich Angst hatte, meine Mom bringt mich um. Und irgendwann musste ich dann gehen, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Das war dann der erste wirkliche Neuanfang, von zu Hause abzuhauen. Der für mich schon ein bisschen tragisch auch war mit der Reichweite.
Mhm.
Ich habe damals so eine Geschichte gehört von meinem damals besten Freund, so vom verlorenen Sohn. Und ich war zu der Zeit weder Koranfest noch Bibel hatte ich gelesen, nur diese Geschichte ist mir eingegangen. Mein Vater, der seine Söhne schickt, einer, der versagt, aber trotzdem geliebt wird, wenn er zurückkommt. Und habe ich gesagt, so, boah, das ist unser Ding, so machen wir es. Mein damaliger Freund hat auch ein sehr gewaltiges Elternhaus gehabt. Ich so, wir hauen einfach ab, bis sie uns lieben. Bis sie sagen, hey, komm wieder
zurück
in unsere Arme. So, wir sind nach 4 Wochen nach Hause. Ich bin halb totgeschlagen worden und ich bin dann gleich hoch, hab meine Sachen genommen und bin gegangen, bin dann auch nicht mehr nach Hause.
Und jeder kennt diese Geschichte, ne? Die haben man im Religionsunterricht irgendwie durchgearbeitet. Diese Geschichte, die ja die Erwartungshaltung schon kreiert.
Ne.
Hey,
ja.
Der Vater und der Vater lernt, wie wichtig es ist und wenn er zurückkommt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kind und du gehst mit dieser Erwartungshaltung weg. Und du kriegst Schläge, wenn du wiederkommst.
Das war so der wirklich tragische Neuanfang, weil ich bin gegangen, als 12-Jähriger abhauen, ich weiß nicht, ich habe irgendeinen Schmarrn in meinen Rucksack rein, irgendeine Cappy, irgendwie die Skater-Schuhe, weißt du, ich hatte nicht mal eine Boxershot dabei, also so wenig vorbereitet war ich. Ich bin einfach raus, hab so, was ich gerade so gesehen habe in den Rucksack und bin halt weg und habe gleich in der ersten Nacht festgestellt, okay, wir müssen uns eine Bankkarte klauen, damit wir dort in der Filiale nachts übernachten können.
Mhm.
So, das war schon mal das Erste, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Und natürlich wollte ich immer nach Hause und das ist etwas sehr Seltsames, was bei mir im Kopf abgegangen ist. Trotz der Gewalt, die zu Hause geherrscht hat, habe ich mich irgendwie...
Ja, nach so einem Nest gesehen.
Weißt du, also das war irgendwie dann...
Nach der Liebe vor allen Dingen.
Ja, ja, doch, diese Zuneigung und diese Zugehörigkeit, zwar nicht so, aber das ist paradox, weißt du, jemand, der dir das antut und dann immer noch sagst, so, hey, meine Mutter, mein dies, das ist so das Letzte.
Darf ich dich fragen, was bedeutet der Begriff Zuhause für dich heute?
Heute bedeutet zu Hause für mich, egal wo ich bin, die Augen schließen zu können und zu sagen so, hey, es ist okay, Mann, so, du bist in dir zu Hause. Ich habe sehr viele Jahre damit verbracht, mich irgendwie zu verbiegen, wie andere mich wollen, irgendwie Dinge zu tun, damit ich anderen gefalle und so, irgendetwas zu machen, damit andere mir ein Zuhause geben. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Aber ich war lange gefangen in meinem Heimatland und habe mich dort meiner Heimat sehr fern gefühlt. Ich habe herausgefunden, dass sie in mir ist, nicht in irgendwas aus Holz und Stein.
Mhm.
Alles andere kann genommen werden. Ist beweglich.
Warm.
Weißt du, aber was ich bei mir habe, meine Stärke.
Der lässt mich verhungern.
Meine Stärke, so, das ist alles, was mir bleibt in Momenten, in denen mir alles genommen ist, weißt du, und darauf konzentriere ich mich. Und ja, und fairerweise muss ich auch sagen, mittlerweile finde ich das Zuhause in der Umarmung einer Frau.
Das ist natürlich extrem tragisch und um eins von wegzugreifen, du bist mittlerweile auch im sozialen Bereich, du arbeitest, wir haben 2 Jahre lang zusammen mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen gearbeitet. Und wie oft sehen wir das oder ähnliche Versionen davon, ne, bei den Leuten, die wir dann später in Haft wieder getroffen haben? So,
ne?
Ein entwurzelt sein, ein nicht geliebt werden. Auch das, was du gesagt hast, dieses, also was ja viele gar nicht verstehen, so, hey, du hast Kinder, die in Obhutnahmen haben oder wegkommen sollen von zu Hause und die wieder nach Hause wollen, obwohl sie dort missbraucht werden.
Ja.
So, und da haben wir es gerade gehabt, so, ne, das ist sehr, sehr schwer und es dauert, also das, wann würdest du sagen, wann wolltest du nicht mehr dorthin zurück?
Das war tatsächlich nach dieser Geschichte, als ich wieder nach Hause gekommen bin, nach 5 Wochen auf der Straße irgendwie. Wir sind ja in Zügen, in Toiletten so durch die Gegend gefahren, waren irgendwann in Berlin, keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Also wir haben ja, weil schon für 12-jährige Leute haben uns gefragt, habt ihr kein Zuhause? Als wir so die gefragt haben, ob sie was zu essen haben, war ich schon da. Aber da war für mich klar, ich will nicht mehr zurück.
Hm.
Zu dem Zeitpunkt war es aber schon so, dass ich sehr enttäuscht vom Jugendamt war.
Mhm.
Ich habe meine Schwestern gesucht und die haben mir zu erkennen gegeben, dass es halt jetzt die falsche Vorgehensweise ist, jede Woche mit seinem BMX dahin zu fahren und in Tränen nach der Schwester zu bitten, sondern die haben gesagt, dräng dich nicht in ihr Leben, sie wird erfahren, wenn sie 18 ist mit der Akte, bla bla, sie ist selber adoptiert und so. Dann hatte ich kein Vertrauen zum Jugendamt.
Kurz rein, war das deine, oder ist das deine leibliche Schwester oder ist sie aus,
ja. Ja, leiblich. Und ich sage das deshalb dazu, weil dann kommt eben die Frage, ja, Jugendamt, häusliche Gewalt und so, was, mach doch da was. Ja, ja. Aber ich habe nichts, die Welt der Erwachsenen bestand damals für mich aus Leuten, also nur, die mir gesagt haben, was ich tun soll, was für mich das Beste ist oder die mir wehgetan haben.
Keiner
also,
hat dir zugehört.
Psychisch wie physisch, weißt du. Und die, die mir zugehört haben, die, die mir zugewandt waren, für die hatte ich keine Kraft mehr, weißt du. Mhm. Die wollten, dass ich stillsitze oder Aufgaben mache. Ich konnte nicht. Ich hatte, so, und das war so mit 12, 13, wo mir klar war, ich will auf keinen Fall mehr nach Hause zurück. Und ich bin auch nicht nach Hause zurück, weil ich die Schläge nicht mehr ertragen habe. Weißt du, das war... Ich war immer noch beschäftigt, wie muss ich mich verhalten, damit, weißt du, damit sie mich mal in den Arm nimmt oder mit, weißt du, ich war sehr damit beschäftigt, das ist mein Fehler, ich bin das Problem. Irgendwann, weißt du, ist dann so ein Selbstmordgedanke in mir aufgekommen und da habe ich mir gedacht, hey, ich bin lieber tot, bevor ich das noch weiter mitmache. Mhm. Weil gleichzeitig war das Mobbing in der Schule auch so krass, dass ich, also ich hatte panische Angst vor der Schule und ich hatte panische Angst, die Klingel zu drücken. Ich musste beides zweimal am Tag machen.
Dann darfst du, dann weißt du nicht, dann weißt du halt nicht, wo gehöre ich denn jetzt hier hin eigentlich so.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Ich habe mich, als du das erzählt hast mit zu Hause und wie du dort aufgenommen wurdest, habe ich mich gefragt, welche Familie nimmt ein Pflegekind auf und behandelt es dann scheiße?
Viele, leider viele.
Viele, viele, viele. Also in meinem Fall ist es so, ich habe mich auch gefragt, so, hey, wie kann das sein? Die hatte zwei Pflegekinder, drei aus erster Ehe, eine war schon draußen, aber mich dann noch bekommen. Ihr Spätzle war einer vom Jugendamt, mit denen hat sie früher bei Audi im selben Büro gearbeitet. Und ja, und so ist das zustande gekommen. Und das war am Anfang nicht so gewalttätig, das hat sich erst entwickelt. Es war hauptsächlich sie. Sie gesehen hat, dass sie mich nicht so formen kann, wie sie es für richtig hält, wie sie möchte, weißt du. Ich tue Dinge, die ihr missfallen, die dem Ruf der Familie missfallen, weißt du. Sie kommt aus einer Raw-Arbeiterklasse und das war ihr sehr wichtig, irgendwie einen gesellschaftlichen Aufstieg zu haben, weißt du. Die Gardinen waren so spießig, dass das Kotzen kommt, wie gerade diese Blumen geschnitten sind, weißt du, was ich meine? Auto steht frisch gewaschen im rechten Winkel, Mann. So, da, weißt du, und hinter den Gardinen habe ich mich aus Todesangst versteckt, so, weißt du, was ich meine?
Und jetzt hast du natürlich die Frage, die der Roman gestellt hat, die sich bestimmt auch viele stellen, aber es ist eben nicht so wie bei Gästen, die wir schon haben, die sagen, hey, ich will ein Pflegekind, ich will was Gutes, sondern es ist schon auch, es gibt ja Kohle dafür.
Ja.
Und wenn du es schaffst, dieses Kind für weniger Geld sozusagen irgendwie am Leben zu halten, machst du Profit so. Und wenn du ein eiskalter, fürchterlicher Mensch bist, dann ist es halt ein Weg, Profit zu machen. Und normalerweise sollten die Verantwortlichen bei den Jugendämtern das ausfiltern und sehen, hey, okay, da hast du jemanden, der das aus Geldgründen macht und sich nicht kümmert. Aber da haben wir ja schon gehört, sie hatte Kontakte zum Jugendamt. Außerdem können diese Leute das auch gut faken.
Ja.
Und er ist ja ein schwieriges Kind. Da haben sie, also wenn sie wüssten beim Jugendamt, das kann ein Erwachsener, ein 12-Jähriger, der nicht gut ist im Sprechen, der gelernt hat, wenn ich schrei, werde ich totgeschlagen.
Ja.
Dann kriegt er in dem Moment es nicht raus. Und dann hast du einen Erwachsenen, der sagt, naja, sie sehen es ja selber. Der ist halt auch schwierig und ich tue mein Bestes. Und schon ist es für dieses Kind vorbei.
Und da beginnt der Teufelskreis, weil du fliegst aus der ersten Pflegefamilie raus.
Nee.
Und du fasst nirgendwo Fuß wie ein Hund. Der im Tierheim rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und du hast ja immer mehr Schäden, psychische Schäden dadurch. Und es wird immer schwieriger für dich, auch in der nächsten Familie anzukommen. Es wird eigentlich unmöglich.
Und weißt du, in meinem Fall, was sich in meinem Kopf entwickelt hat, so im Sehen der anderen Kinder, wie die miteinander sind, die anderen Familien, wie die miteinander sind, ich bin das Problem.
Ja, das weißt ist die du, einzige Message.
Die sind cool miteinander, spielen mit mir nicht. Die gehen aufeinander Geburtstag, zu mir nicht. Der Vater umarmt den Mutter, bei mir nicht. Dann habe ich angefangen zu denken, okay, krass, das muss mein Problem sein.
Weißt du, das fängt ja schon an mit, hi Schatz und hi, wenn du nach Hause kommst. Allein die Begrüßung oder die Verabschiedung.
Ja? Ja, aber stimmt schon. Was Maximilian sagt, ist genau, also das habe ich im Nachhinein auch festgestellt, herausgefunden, muss man sagen, es war natürlich eine pragmatische Überlegung, Geld.
Heute ist das
und
kein Geheimnis mehr.
Ich bin mit 8, 9, habe im Kofferraum gesperrt worden und aufs Gelände gefahren worden und dann raus, dass man mich nicht sieht und habe, weil ich mit meinen kleinen Händen schön unter die Tische und in die Seiten komme und in die Heizung habe, das Putzen helfen müssen. Und meine Adoptivmutter hat das so gerechtfertigt, ich wollte halt spielen und so, weißt du, ich wollte halt so meine Dinge machen. Heute, wenn ich 9-Jährige sehe, denke ich mir, ja, ich war ganz anders drauf, so. Und sie hat das gerechtfertigt, hey, wer hier ist, der hat auch mitzuarbeiten.
Mhm.
So, ich habe mich da gefragt, weil bei meinen Mitschülern war das halt nicht so, woher das kommt. Damals konnte ich das weder artikulieren noch sehen für mich. Ich habe immer nur das Gefühl gehabt, so, boah, noch etwas und ich muss schauen, dass ich es anderen recht mache und so. Heute weiß ich so auch, so gerade so den Besuch, den ich nochmal rekapitulieren lasse bei ihren Eltern, die haben sich nach 9 Jahren das erste Mal gesehen und der Vater nur so, hallo. Kaffee steht auf dem Herd, zack, und geht weiter. Also es war auch ein sehr kaltes, gewalttätiges Elternhaus, das sie hat. Und sie hat es einfach nicht besser gewusst. So.
Trotzdem entschuldigt es nicht, Gewalt erfahren zu haben. Entschuldigt nicht, dass du selber ein Arschloch bist.
Ja. Das Ding ist, wenn du, also was Jay gemacht hat, ist vollkommen richtig und ist gesund. Wenn du nämlich keine Erklärung hast, außer dieser Mensch ist einfach nur böse, dann wirst du diesen Hass sehr, sehr schwer loskriegen.
Ja, vor allem.
Du musst versuchen zu, also du da, es entschuldige, weißt du was, wir haben beide beim selben sehr guten Trainer unsere Ausbildung zum Anti-Gewalt-Trainer gemacht, Andreas Sandfors, sehr guter Mann, und der Leuten, wir uns eine Chance gegeben hat. Und er hat einen Satz, der heißt, verstehen ohne einverstanden zu sein. Und das ist so, dass du verstehst, warum sie ist, wie sie ist, wie sie so werden konnte, ohne einverstanden zu sein mit ihren Handlungen. Aber anders ist es sehr, sehr schwer, aus diesem Hass rauszukommen. Weil es bringt ja nichts.
Und das ist ja auch eine Überlebensstrategie. In der Kindheit brauchst du ja dann, du entwickelst ja Strategien, um das irgendwie zu überleben im wahrsten Sinne des
Wortes. Ja, klar. Bevor ich abgehauen bin, habe ich alles durchgehabt. Ich habe versucht, mit den Lehrern irgendwie auf meine unbeholfene Art irgendwie zu reden. Aber als ich gesehen habe, dass die mich nur rausschicken oder in Ecken, weißt, wo mich die anderen anspucken oder Zeug am Hinterkopf schmeißen, das war mir dann auch irgendwie unangenehm. Das Jugendamt, das mich dann irgendwie auf die Distanz gehalten hat, und als ich dann irgendwie so da saß und so, und dann schäme ich mich so, und dann muss ich mit so Puppen spielen und muss so Tests machen, und dann will ich so anfangen zu erzählen und erzähle so, ja, ich glaube, die lieben mich nicht und so, bla, das ist mein Fehler und bla, und das Gewalt, Ding her. Und dann sagt sie, okay, geh nochmal raus. Dann hat sie mit ihrem Vorgesetzten geredet, im Ingolstadt Jugendamt war das, dann komme ich wieder rein, und dann sagt sie so zu mir, dir ist schon klar, was das heißt und so. Also du wirst wahrscheinlich von zu Hause wegkommen. Und das heißt, du wirst deinen Eltern weggenommen. Und Leute, wenn ihr jetzt denkt so, hey, ja klar, hau ab und so, weg. Tricky in meinem Kopf war natürlich, ich will nicht mehr da sein, aber es war sofort, ich muss zu denen halten. So, nein, ich will nicht von zu Hause weg. Und meine Eltern damals mir das verkauft haben, wenn du ins Heim kommst, da wird dir noch Schlimmeres passieren. Und oha, noch Schlimmeres, weißt du, und ich sterbe.
Du bist ja auch ein sauloyaler Typ. So. Das spielt natürlich auch bei loyalen Menschen noch mehr rein. So, ne? Aber ich glaube, es ist sogar natürlich. Jeder, der in einer toxischen Beziehung als Erwachsener schon mal ein bisschen war, weiß, wie schwer es ist. Und da könntet ihr wirklich einfach gehen.
Ja.
So gesehen, einfach gehen. Ein Kind, Mann, wo willst du denn hin?
Und dieses große Unbekannte,
du hast auch keine Stimme,
ist noch viel beängstigender als dieses Bekannte, auch wenn es scheiße ist. Aber wer weiß, was auf dich wartet, wenn das Bekannte, was kacke ist, nicht mehr da ist. Man geht eher vom Schlechtesten aus, wenn man nur Schlechtes erlebt hat zuvor auch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann so ein Alter gab. Hast du ja schon mal angedeutet gerade. Du bist 5 Wochen nicht da. Und dann gibt es irgendwo diesen Schalter, wo du sagst, so, ich nehme mein Leben jetzt selber in die Hand. Wann war denn das?
Selber in die Hand? Wesentlich später, aber ich muss hier weg, egal wohin. Das war mit 12, 13 dann. Da habe ich dann noch mehr versucht, mit dem Jugendamt etwas zu machen. Bin auch in Betreuungsweisung gekommen, als Jugendbeistandschaft und so. Und das war auf jeden Fall ziemlich kompliziert alles. Hat sich sehr unwohl angefühlt, weil ich als Proband das Gefühl hatte, nur rumgeschoben zu werden, weißt du. Ich hatte immer das Gefühl so, da ist jetzt meine Akte auf dem Tisch, die stellen mir jetzt die Fragen, es geht jetzt nur darum, was muss ich dem erzählen oder der erzählen, damit ich hier durch den Test komme, damit ich meine Ruhe habe und so, weißt du.
Wie so eine ständige Prüfungssituation.
Ja, weil die sind alle gegen mich, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier zusammenarbeiten. Auch Cops und so, Leute fragen immer, ja, häusliche Gewalt und dies, das Cops. Die Cops haben damals bei uns in der Siedlung die Älteren alle zusammengeprügelt so. Damals wusste ich nicht, ja klar, die ticken Drogen, rauben Leute aus, bauen Scheiße, klar, übertreiben dann die Cops auch, das habe ich nicht gesehen. Insofern habe ich Angst vor den Cops gehabt, war frustriert von dem Jugendamt, so weißt du, und von den Lehrern halt schon so ganz, und dann bin ich halt abgehauen irgendwie. Dann habe ich so meine Runde gedreht und bin vom Jugendamt dann eingefangen worden, hatte dann verschiedenste Betreuungsweisungen, sollte dann auf ein Projekt gehen, auf so ein Segelschiff, gab es das Mitte der 90er, und da habe ich mir gedacht, hey, damals war ich so naiv, dass ich mir dachte, okay, die verschiffen mich jetzt und verkaufen mich irgendwo.
Oh. Ja,
wisst ihr, was ich meine? So wenig Ahnung hatte ich von dem, was so abgeht. Und nicht so, auf gar keinen Fall.
Das ist nicht so abwegig.
Auf gar keinen Fall. So, ich bin dann abgehauen.
Ja, man vertraut ja auch niemandem.
Du hörst es dann auch von irgendwem oder so. Ein Älterer sagt dir dann vielleicht noch so, ey, boah, wenn du da, pass auf, die machen das und das. Und dann glaubst du es halt.
Aber wie, als du jetzt diese 5 Wochen, du hast ja schon gesagt, Bankkarte klauen, um irgendwo drin zu pennen. Wie überlebt denn ein so junger Mensch? Ich meine, wir wissen das alle, aber ich würde es gerne hören. Wie überlebst du? Wie machst du?
Wir haben es so gemacht, am Anfang haben wir gefragt, so, hey, können wir einen Euro, eine Mark haben, weil es da war damals, oder können wir da was essen? Und als die Leute dann angefangen haben, hey, habt ihr keine Eltern, du liest so das, so auch viele sagen, nein. Und nicht nur nein, sondern sie zeigen das richtig so, hau ab. Und das hat mich so gedemütigt, und dann habe ich gesagt, hey, ich habe 2 Hände und so, weißt du, und ich will mich da nicht vor den Leuten und so unangenehm fühlen, und bin einfach klauen gegangen. Also wir sind in den Läden rein und haben es halt im Laden gegessen. weil wir uns dachten, wie kriegen wir es raus? Wir lassen es einfach hier.
Ja.
So, weißt du?
Easy.
Und kannst du nicht mehr zurückhaben halt.
Das Kinderping Waste Track.
Und dieses Ausräumen, das war dann auch, also diese 5 Wochen da unterwegs als 12-Jähriger, da waren viele Angstmomente dabei, so, wo wir nicht wussten, oh, was passiert da, oder wenn uns Leute verfolgt haben oder wir irgendwie im Wohnwagen gepennt haben, wo wir eingebrochen sind, weil wir sonst nicht wussten, oder ganz krass, wir haben so eine riesen Fußmatte mitgenommen, uns dann da zugedeckt in der Unterführung oder eben Bankkarten geklaut, um uns am Heizkörper dann eben nachts aufzuhalten.
Weißt du, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, dass wenn ein 12-Jähriger abhaut, dass da irgendwie Probleme entstehen können. Aber wenn man sich mal in das Kind, ihr seid ja Kinder gewesen, reinversetzt, du wirst nirgendwo ernst genommen. Mhm. Zu Hause wirst du geprügelt, in der Schule wirst du nicht ernst genommen. Keiner achtet wirklich auf deine Bedürfnisse. So.
Nee.
Natürlich hast du komplette Angst. Und das sind natürlich auch Hardcore-Gefahrensituationen. Mhm. Zu Recht habt ihr Angst gehabt. Weil wenn so ein 12-, 13-Jähriger oder Jährige wochenlang nicht zu Hause ist. Man, da, wir wissen es doch alle, da kann alles passieren.
Mhm. Mhm. Habt ihr konsumiert damals?
Mhm. Das war auch die Zeit, wo wir angefangen haben, Haschisch in dem Fall zu konsumieren. Das hatte er von seinem Bruder, von seinem großen Bruder. Und das ist das Dümmste, was ich bis dato gehört habe, weil ich immer mit Hunger gekämpft habe und ich habe immer so, wollte mal, war immer viel am Essen, weißt du? Und dann hat er gesagt, hey, wenn wir das rauchen und so, dann hast du keinen Hunger mehr und so, dann bist du voll gechillt. Ich glaube, ich habe an dem Tag noch nie so viel Süßigkeiten geklaut, so, weißt du? Nachdem ich den Hustenfleisch irgendwie überlebt habe und irgendwie wieder gerade gehen konnte, bin ich in den Laden rein und ich glaube, ich bin mit Schokoflecken überall wieder raus, so, weißt du?
Hat keiner gemerkt an dem Tag?
Hast du ja was gegessen, Kleiner?
Nee. Hat keiner gemerkt. Hat wirklich keiner gemerkt. Das ist wirklich so.
Dann kam die Zeit, wo du im Heim warst, wo du eigentlich einer der Menschen bist, die sagen halt, und es gibt auch irgendwie Hoffnung, dass du sagst, es war eine positive Zeit.
Es war also, ja, war die schönste Zeit meines Lebens bis dahin, bis nach Haft, so, weißt du? Und das, nachdem mir zu Hause eingetrichtert wurde, wenn du dahin kommst, so quasi, die hängen dich aus dem Fenster und schlagen dich mit Stöcken. So ungefähr, müsst ihr es euch das vorstellen, nicht so Angst an.
Nicht aus dem Fenster.
Ja, zum Thema Neuanfang, um wieder da zurückzukommen, da ins Heim zu kommen, das war auch natürlich nochmal erst was ganz anderes.
Wann bist du denn reingekommen?
Das war 97. 97 zuerst ins Geschlossene und dann eben hatte ich außenbetreutes Wohnen, 99, während meiner Lehre. Hab das nicht ganz geschafft, weil wir nebenbei noch so Crash-Kit-Geschichten gemacht haben. Die haben mich dann wieder rausgeholt. Also ich habe mich durch mein Verhalten wieder rausgeholt.
Crash-Kit ist was?
Wir haben Autos geklaut und 2 Räder. Wir hatten Leute, die das konnten. Und wir sind dann damit durch die Nacht geheizt und manches kaputt gefahren, manches nicht irgendwo stehen lassen und dann einfach weggelaufen. Das war so unsere Freiheit, wisst ihr so. Unsere Freiheit war irgendwie unter dem Autodach. Also wenn diese Maschine, die sich bewegt und du bist so ein 14-, 15-Jähriger, das macht schon Eindruck und hat so, weißt du, manche Leute träumen von Amerika, hängen ihren Kopf aus dem Fenster im Wind fahren. Mhm. Wir waren da drin und haben gesagt, das ist unsere Freiheit. Mhm. Puff, gegen den Baum. Also wir haben wirklich...
Ja, wer soll es einem auch zeigen, wie es geht, ne? Ist ja klar, dass wir uns scheiße wollen.
Ne?
Ja. Ich wäre safe dabei gewesen.
Das tut mir leid, ich musste irgendwie so in meine Rolle als Konsum-Yogi verfallen. Du hast Hasch gesagt. Ist das das Erste, was du an psychotropen Substanzen wirklich konsumiert hast?
Das war das Erste, was ich an illegalen Betäubungsmitteln zu mir genommen habe, aber nicht der erste Rausch, den ich hatte. Den ersten Rausch hatte ich mit 7 oder so, bin ich in die Kellerbau und habe diesen Strom aufgemacht, weil diese Flasche flach war, die anderen waren rund und die hat mich so interessiert. Und ich habe so schnell getrunken, geschluckt, dass ich das Brennen nicht gemerkt habe. Und habe ich ausgespuckt,
ne,
und hatte schon so viel drin, dass ich gekotzt habe und es mir so schlecht ging. Ich lag dann eine Stunde später nur noch am Boden. Das ist wirklich unangenehm.
Und heute magst du Alkohol oder war die Erfahrung schon?
Nein, die hat nicht gereicht, aber ich bin mittlerweile fertig. Du wirst nach der Folge verstehen, warum.
Okay.
Mhm. Krass, wie viele Parallelen sieht man da?
Jetzt bist du auf dem Weg, ein junger Mann zu werden, irgendwie so, aber du hast eigentlich nichts von dem Rüstzeug bekommen, was man sich wünscht für jemanden, der gut in diese Gesellschaft passt, sondern du hast alles, was man braucht zum Überleben.
Mhm.
Auf eine gewisse Art. So, du bist im Grunde für den Kriegszustand gemacht worden.
Ja.
So, und jetzt sollst du aber ja irgendwie in der Gesellschaft funktionieren. Wie lief's denn?
Wie du schon richtig erkannt hast, also durch diese Gewalterfahrung und auch was wir dann so gemacht haben, hatte ich ein abgeklärtes Verhältnis dazu. Aber was es wirklich bedeutet, selbstständig zu leben, weißt du, sein Geld zu verdienen, seinen Haushalt zu bestreiten, wirklich alles organisieren, ich hatte keine Ahnung. Aber ich hatte keine Ahnung, niemand hat es mir gesagt. Ich bin klargekommen, wenn wir gesagt haben, hey, wir laufen bei denen ein, ich wusste genau, was zu tun ist, oder schon, wenn wir das Ding machen, aber ich war überfordert mit, hey, schreib mal deine Bewerbung. Die Hände schwitzen, ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wenn du mir aber gesagt hast, da geht ein Ding, dann bin ich sofort aufgestanden. Bist du so komplett widersprüchlich in meinem...
Das ist das eine. Jetzt hast du was viele nachvollziehen können. wo aber vielleicht auch der ein oder andere jetzt sagen würde, so, naja gut, das haben sie uns auch nicht richtig beibehalten oder keine Ahnung. Aber ich würde was anderes, was wir nämlich in den letzten Jahren hier gemerkt haben, was du auch nicht gelernt hast, ist, wie geht man mit Gefühlen? Wie geht man mit Frustration um? Wie geht man mit dem Gefühl um, so, ich bin der Fehler? Wann, weißt du, das ist ja, ja das, was du zu dem Zeitpunkt noch im Kopf hattest. Wie geht man mit Zorn um, wo du jahrelang auf der empfangenden Seite des Zorns warst? Ja. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich zwei Fäuste hat, die man benutzen kann, so, und nicht mehr sich alles gefallen lassen muss, sondern plötzlich auf der austeilenden Seite ist, ohne gelernt zu haben, wie man damit umgeht?
Ich kann dir sagen, wie die, die es nicht wissen, ich war früher selber Opfer, lange eingesteckt, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule, eben durch meine Art des Nichts-Interagierens mit den anderen und irgendwie sonderling seltsam, und jetzt ist er noch ein Bastard, weil er weiß nicht, wer sein Vater ist, und er kommt aus dem Mülleimer wie aus Mamas Bauch und so, er hat keine Eltern und so. Das war die Stimmung, die da in der Schule so geherrscht hat. Und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, und ich bin dann nach Hause gegangen, und am nächsten Tag hat sich herausgestellt, okay, Krisengespräche finden statt, aber dieser Typ hat aufgehört, mich zu ärgern, und dann stand ich echt am Abend am Fenster, so als, wenn ich 11, glaube ich, war ich da, und hab mir gedacht, Gewalt ist eine Lösung. Mhm. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, so viel Mühen und so viel Zeit damit verschwendet, anderen zu gefallen. Wisst ihr? Mhm. Ich habe Zeug geklaut, um irgendwie da Anschluss zu finden, um da meinen Neuanfang in einen Freundeskreis zu, vielleicht Schüler kennen das, nach der Sommerpause habe ich gedacht, Neuanfang, so, dieses Jahr fängt das neu an, vielleicht probiere ich mal einen anderen Stil, oder ich rede mit anderen Leuten, um irgendwie zwei Wochen später zu wissen, das ist der gleiche Scheiß wie vorher, so, wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich mich dieser Gewalt bedient, und ich habe aber auch gemerkt, dass es bei mir nicht, oh, ich habe jetzt diese Gewalt, sondern die Gewalt kam immer raus in Angstmomenten. So, wenn ich irgendwie Angst gespürt habe, habe ich mich sofort der Gewalt bedient, weil mich damals die Gewalt aus der Angst rausgeholt hat. Insofern war ich nie der Wichtigmacher, umgehen, komm, hauen wir aufs Maul. Aber in Situationen, wenn zum Beispiel, um nur eins zu erzählen, ein paar Wochen später hat sich das wieder eingependelt, und ein Schüler ist an mir vorbeigegangen und hat vom Tisch so mein Pausenbrot runtergeschmissen. Und ich bin aufgesprungen und habe den Stift genommen, habe ihn sofort in die Schulter hier oben in den Nacken rein, sofort. Riesentamtam, Rektor sind gekommen, die haben mich rausgezogen, weil ich ausgerastet bin. Ich habe mich dann in ein extra Zimmer, ich war dann in einer geschlossenen 8 Wochen, und im Nachhinein, Leute, ist es nicht von wegen, hey, hier krass, und ich hatte so Angst in dem Moment, wisst ihr? Ich hatte so Angst, dass, das hey, dass er heute schubst da, morgen spuckt er wieder, wisst ihr? Und
ja, genau, es geht gar nicht um das scheiß Brot, was auf den Boden gefallen ist, sondern... Ja, es war ein krasser Trigger-Moment.
Du musst es im Keim ersticken. Das ist ja das, was du denn denkst. Ich muss das jetzt hier im Keim ersticken, mit voller Härte zurückschlagen, damit sowas gar nicht erst passiert.
Ja, ja. Und eins kann ich euch auch sagen, bei den Dingen, die ich getan habe, und nichts davon ist mein Naturell. Sei es kriminell, natürlich strategisch hinher, aber so, ich bin ein harmonieliebender Mensch, weißt du mir. Ich sage so oft, seid lieb miteinander, und ich meine es auch safe jedes Mal, so, wenn ich das sage, wisst ihr, was ich meine? Und es sind eher so schöne Dinge, wenn du mich reden hörst, ja, eher schon wieder, weißt du, manchmal habe ich so Bilder, aber ich sehe die Welt einfach so. Und jetzt bin ich aber ein Jugendlicher, der von den anderen so respektiert wird, oder halt so geschätzt wird, weil er da einläuft, weil er gewalttätig ist, weil er so die krassen Sachen macht. Das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, und so habe ich mich immer mehr von mir entfernt, so von dem, was ich bin, hin zu, was muss ich jetzt machen, damit meine Ersatzfamilie mich nicht auch wegschubst.
Es geht ja gerade im Findungsprozess immer um Identität. Womit hast du dich identifiziert? Wer warst du?
Interessante Frage. Ich hatte kein Idol. Ich habe mir aber gedacht, so, hey, ich bin dafür jetzt verantwortlich, dass mir das nicht mehr passiert. Also, dass mir keiner mehr etwas tut. Ich war zu dem Zeitpunkt, in dem man sich, also in dem ich mich besser damit beschäftigt hätte, jetzt irgendwie den Abschluss zu machen und meine Sachen so auf die Reihe zu kriegen, war ich sehr damit beschäftigt, so, niemand wird mehr irgendetwas mit mir tun in dieser Richtung. Also, es hat so viel Zeit und Mühen und Sachen, die ich auch nicht mehr aufhören kann. Noten, die schlecht geschrieben wurden, Klassen, die ich nochmal machen muss, auch Schulen, aus denen ich geflogen bin. Das sind ja Sachen, die mir keiner wiedergibt. Aber ich war unfähig in dem Moment, mich anders zu verhalten als aus der Summe, die die ganzen Eindrücke auf mich so hinterlassen haben.
Alles komplett nachvollziehbar. Aber gab es dieses, ich bin jetzt Jay, der Typ, der?
Nein.
Boah, das finde ich aber auch eine sehr schwierige Frage, weil ich als Teenager auch, wenn du mich fragst, wer wärst du da, wer bist du damals gewesen? Keine Ahnung, Mann. Das ist ja das Problem. Als Teenie, du weißt the fuck nicht, wer du bist. Und wenn du keine guten Vorbilder hast und dich die ganze Zeit selbst beschützen musst, wie sollst du dich finden?
Aber deswegen stelle ich die Frage ja heute. Guck mal, heute weiß ich, ich war Roman, der Typ, der emotional niemand an sich ranlässt, deswegen auf alles einen Fick gibt und keine Grenze beim Konsum kennt, egal wovon. So, das war Roman der. So, das meine ich.
Na, ich glaube, was mir jetzt gerade aufgefallen ist nochmal, ist, du warst dein eigener Vater. Alter, viel zu früh. So du, weil eigentlich das, was du gesagt hast, ich wusste, ich muss darauf aufpassen, dass das nicht nochmal passiert, dass ich hier nicht missbraucht werde, dass ich hier sicher bin, dass ich nicht aus, dass ich ein Zuhause habe und so. Das sind eigentlich Dinge, die dein Vater für dich tun sollte oder halt deine Mutter oder ne, irgendein verfickter Erwachsener in deiner Umgebung. Und wenn du mit 11 schon anfängst, also oder seit Geburt irgendwie von Erwachsenen nicht geschützt wirst, nicht das bekommst, dann nimmst du diese Rolle gezwungenermaßen ein.
Du bist deine eigenen Eltern.
Du bist deine eigenen Eltern und das kann nur schieflaufen, weil die Eltern kriegen es schon nicht hin, wenn sie alt genug sind und wie soll es sein, 12, 13, 14, 15 Jahre immer. Ich kann nur nochmal, vielen Dank, liebes SWR, dass ich auf den Podcast teasen darf, den der Jay und ich zusammen haben, weil darüber, da reden wir jede Woche eine Stunde, eineinhalb Stunden, mittlerweile seit 2 Jahren über all diese Dinge, denn ihr seht, da ist so viel drin. Ja. Wir werden die Tat überspringen, das entscheide ich jetzt. Weil ich einschätzen kann, wie viele Menschen diesen Podcast hören und wie man manche Dinge nicht mehr zurücknehmen kann. Ich weiß, die Hörenden wollen es jetzt hören, kriegt ihr nicht.
Also wenn die Tat brennt, interessiert, der kann ja einfach bei euch reinhören, bei Zeitreisen.
Findet ihr einfach eingeben, Maximilian Pollux, Patreon, und dann findet ihr Zeitreisen zurück, liegen 2 Jahre. Aber jetzt kommt die Verhaftung, jetzt kommt die Gewissheit. Du bist in den Knast gekommen, du wusstest, ich meine, keiner hat dir gesagt, oh, da geht's aber gleich wieder raus. Du wusstest, nein, du sitzt. Nein. Und jetzt hast du mir was gesagt, was ich noch nie gehört habe. Wie bist du rangegangen an diese Haftzeit, diesen Neuanfang hinter Gittern?
Ich bin also verhaftet worden und saß dann dort in der Zelle, nachdem also demütigende Sachen passiert sind. Das ist jetzt nichts gegen die Menschenrechte so, aber erstmal so ausziehen und müssen und durch das ganze Programm durchgehen, so mit den ganzen Beamten und der Sicherheit und so, weißt du, dann irgendwann in der Zelle stehen mit dem Bündel, das nicht mal dir gehört, mit einer Last, die du selber nicht begreifen kannst, wieder mal aus einem Fenster rausblickend, stand ich da und ich habe zu mir gesagt, okay, du wirst ab jetzt alles neu lernen. Wenn du den Apfel bis jetzt so geschnitten hast, dann wirst du ihn ab jetzt anders schneiden. Denn alles, was du bisher getan hast, hat dich hierher geführt.
Gänsehaut.
Und ich habe mir gedacht, okay, so jetzt übernehme ich Verantwortung für das alles. Und diese Tat so im Gesamten ist natürlich schon nochmal so ein Anreiz, sein Leben nochmal so zu überdenken. War ein paar Wochen nach meinem 24. Geburtstag.
Das ist so ein guter Ansatz, den du gerade gegeben hast. Das können wir auch rausgeben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles, was du mit rechts machst, machst doch einfach mal mit links heute. Oder dieses Umdenken, das kann man ja in jedem Alltag, in jedem Tag implementieren. Und krass, dass du diese Situation dafür genutzt hast, schon bereits zu Beginn, wo man eigentlich denkt, du bist down, du hast erstmal auf gar nichts Bock und denkst scheiß auf alles, da schon den Neuanfang zu erkennen.
Ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl ein ähnliches ist. Institutionen haben dich ja nie ernst genommen und immer bist du wieder mit dem Gesicht in die Scheiße reingedrückt worden. Und ja, dann ist das vielleicht so an dem Punkt dieses, okay, jetzt muss ich.
Jedenfalls bin ich dann in dieser Haft. Ich schaue aus dem Fenster und stelle mir vor, so, okay, ich muss jetzt alles anders machen. Und im Lauf der Wochen, kennt ihr den Film Shortcaller?
Shortcaller?
Also im Vergleich war es ein bisschen wie, also Gott sei Dank habe ich es aus dem Käfig geschafft und ein Straßenjunge aus den Baracken ist safe nicht im Anzug rumgelaufen, aber 3 Wochen vorher nicht mal zu wissen, was du frühstückst. 3 Wochen darauf, sich irgendwelche süddeutschen Zeitungen um den Bauch zu kleben, weil du Angst hast, abgestochen zu werden, ist dann doch nochmal ein ganz eigener Stil, weißt du?
Vor allem, ich finde, ich meine, ich bin mit Anfang 20 rein, du mit auch Anfang, Mitte 20. Das Ding ist, du weißt davor, ich wusste auch nicht, wo bin ich nächstes Wochenende? Was mache ich morgen? Wie ist es? Und dann plötzlich bist du an einem Ort und du kannst genau sagen, in 10 Jahren werde ich hier sein.
Ja.
Das ist ein Gefühl, das kann ein Mensch, der das nicht erlebt hat, nicht nachvollziehen. Weil ich wusste auf den Quadratmeter genau, ungefähr, also ne, ob es 1 Meter nach links oder 1 Meter rechts. Ich wusste, ich werde hier sein. Mhm. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren. Und so weiter.
Ja.
Und das ist ein krasses Gefühl. Das ist
ja noch ein bisschen rein.
Unfassbares Gefühl.
Weil du hattest die ganze Zeit keine Sicherheit als junger Mensch. Hat dieses Gefühl dich nur bedrückt oder hat es auch Sicherheit gegeben, zu wissen, dass du da jetzt erstmal bist?
Die Sicherheit hat sich mit der Zeit eingestellt, unterbewusst im Wahrnehmen. Also nicht so, dass ich sage, oh, das ist aber schön, hier alles Ordnung und Sicherheit. Aber irgendwie unterbewusst mitzukriegen, hey, jeden Tag kommt dein Essen, jede Woche kommt deine Wäsche, jeden Morgen wird aufgeschlossen, dir wird gesagt, wann du eingeschlossen wirst und du gehst besser und du weißt ganz genau, wann du in die Arbeit gehst, das hat ja alles so einen fremdbestimmten Rhythmus. Mhm. So. Und dieses Fremdbestimmte war in meinem Fall schon ein bisschen beruhigend, weil ich ja aus dem Chaos komme. So, ich musste leider sagen, ich war eine Zeit lang auch Chaos, weißt du. Und dann aber so diese Struktur und diese Pünktlichkeit, zu der du gedrängt wirst, weil du wirst überall hingebracht, so. Das hat schon ein bisschen Sicherheit gegeben. Das war immer so, als würde ich irgendwie mit so einem Strick um den Hals, gerade dass ich noch atmen kann, durch die Gänge geführt werden.
Bruder, es war fast wie Knast.
Dann du hast diese Schablone, in der du dich bewegst, aber es fühlt sich jeder Schritt, obwohl natürlich, nimm die Schablone weg und ich weiß, ich bin wie ein Hund, das im Auto hinterläuft. Ich würde nicht mehr wissen, was ich mache, wenn ich es erwische. So in dem Sinn, ich habe keine Ahnung, wie es ist, selbstständig zu leben, zu dem Zeitpunkt gehabt. Und dann habe ich auf einmal alles, was fremd bestimmt. Ja, kann.
Weil du gerade gesagt hast, die Türen aufsperren. Ich erinnere mich, dass ich das erste Jahr hatte ich Albträume davon, was passieren würde, wenn irgendwas passiert, dass die Tür nicht mehr aufsperren. Durch dieses Misstrauen. So, das, was ich von draußen von der Straße hatte, war so irgendwie, was ist, wenn die nicht mehr aufsperren? So, wie lange könnten wir überleben, nur hier in der Zelle? Ich weiß nicht, dass ich diesen Traum immer hatte am Anfang. Und irgendwann wirst du halt institutionalisiert und dann gewöhnst du dich an diese Abläufe. Aber mir ist auch nochmal, weil das ist weil bei dir auch immer, wenn du sagst, ja, 15 Jahre plus minus, das stimmt nur bedingt, denn die Zeit davor war bei dir auch schon hart. Ja. Und das habe ich so oft bei Jugendlichen. Ja, ich saß erst 3 Jahre. Du warst gerade 4 Jahre im Heim, 2 Jahre in Wohngruppe. Du bist aufgewachsen schon so. Das ist das, was andere Leute schon als in dem Fremdbestimmung so komplett sehen.
Wie hat das Gefängnis dich als Persönlichkeit verändert?
Du musst dir vorstellen, ich bin reingekommen als ein junger Mann, der halt keine Ahnung hatte, mit Geld umzugehen, selber auch mittlerweile auf anderen Substanzen war. Ich habe Alkohol getrunken, ich habe geheizt, wenn ich es mir leisten konnte, aber irgendwo habe ich es auch geschmissen. So,
was heißt geheizt?
Ecstasy. Geheizt, Marihuana geraucht. Hatte so 58 Kilo, also ich war komplett zerlegt. War aber von meinem Drive schon so, dass wenn du mir Geld geschuldet hast, habe ich dich auch aus der Wohnung rausgesprengt. So. Und dann aber hinkommen in eine Welt, ich muss sagen, Männerknast, also Erwachsenenvollzug ist nochmal was anderes wie Jugendhaft. In Jugendhaft hast du mehr so Hauereien, die sie wollen sich beweisen. Erwachsenenvollzug, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, aber das hat auf mich gewirkt am Anfang wie so ein ruhiger Ozean. Und wenn du so ein bisschen drauf schaust, siehst du aber die Haie unter der Oberfläche ihre Runden ziehen und nur darauf warten, dass irgendein Clownfisch rauskommt so aus seiner Blase. Ja, und so war das für mich. Und ich bin dann dort reingekommen und nach dieser ganzen demütigen Art und saß dann da und dann am nächsten Tag erstmal Hofgang und so. Dann habe ich mich so hingesetzt, wie die alle miteinander sind und ich habe mir gedacht so, hey, die haben mir alles genommen, Mann. Ich habe dafür gesorgt, dass man mir alles nimmt. Und was mir geblieben ist, habe ich selber gegeben. Also was bleibt mir dann? Dann saß ich so da und saß im Hofgang und habe ich den Otto und die allen gesehen, so die alten. Und
uralte
und
Menschen.
Und ich dachte mir so, fuck man, das ist jetzt mein Leben. Denn ich muss dazu sagen, ich hatte keine Relation zu dieser Distanz. Nein, ich habe gedacht so, weißt schon, vielleicht werde ich krank, keine Ahnung, vielleicht sterbe ich.
Ganz kurz, lebenslänglich 15 Jahre ist in Deutschland zu dieser Gedanke. Nein, lebenslänglich heißt mindestens 15 Jahre. Mhm. Und dieses mindestens ist entscheidend. Ja. Das können nämlich 20 sein. Mhm. Das können 25 sein. Das können bei unter schlimmen Voraussetzungen bei uns im Knast 40. War 50.
50. Boah.
50. Er hat genau 50. Punkt 50 Jahre hat er gesessen. Er saß mit uns im Gefängnis. Mhm. 50 Jahre. Also das ist in Deutschland möglich. Und das macht einen großen Unterschied zu allen anderen. Lebenslänglich ist keine Zeitstrafe. Also du weißt nicht, nach 8 ist vorbei.
Ja.
Es könnte sein, dass du nach 15 entlassen wirst. Es können 17 sein, es können 19 sein. Wenn du eine Schlägerei nach 8 Jahren hast, die blöd läuft, sind es plötzlich 25. Das ist eine große Veränderung in der Wahrnehmung, wie du Haft erlebst.
Ja, ja.
Aber guter Punkt, das wissen die wenigsten.
Und wir saßen in einem Knast, deswegen auch dieses Ozean-Haie-Ding ist, wir saßen in einem Knast mit, ich glaube, 200 Lebenslänglichen, 150 Lebenslänglichen, die alle das im Kopf haben.
Ja.
Die alle so sind, so, das kann morgen, nächstes Jahr, 100 Jahre. Dann hast du in dem Gefängnis, in dem wir waren, hast du auch noch jeder, der dort ist. Und wenn es der ungefährlichste Typ ist, hat Potenzial, extrem Schaden zu machen, sonst wäre er nicht in dieser Anstalt. Also das ist eine besondere Art zu leben. So.
Auf jeden Fall kam ich dann rein und so, ihr müsst euch vorstellen, so, ich hatte so meine Flips, ich bin gegangen, gekommen, wann ich wollte, so draußen auch schon. Und jetzt aber so zu wissen, hey, erstens mal gehst du nirgendwo hin und schon gar nicht, wann du willst.
So, weißt du? Oh, das ist ein harter Drop, den man lutschen muss.
Erstmal das so, dann kommt irgendein Fraß und Schlag, das nächste und so. Und dann gehst du raus und in den Hofgang, wie gesagt, dann saß ich so da und ich habe mir gedacht, hey, die haben mir alles genommen, alles, ich habe alles hergeben. Aber was mir noch bleibt, ist mein Wort. Wisst ihr? Nimm meine Klamotten, nimm hier Uhr, dies, das, oberflächlich. Aber mein Wort bleibt mir noch und das steht mit mir und fällt mit mir. So saß ich da in dem Hofgang. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich möchte, dass mein Wort Gewicht hat, dann muss ich erstmal lernen, zuzuhören. Und so saß ich die ersten Wochen einfach nur da und habe beobachtet und zugehört, wer sich mit wem auseinandersetzt, wer was sagt, wer mit dem Beamten wie ist, wer welche Reaktionen zeigt, wenn er sich gerade wegdreht von dem, mit dem er geredet hat. Ich habe alles ganz genau beobachtet. Ich habe 3 Wochen erstmal zugeschaut, bevor ich das erste Mal jemanden angesprochen habe. Ich habe aber geantwortet, wenn mir was gesagt wurde. Du hast ja noch so diese Phasen mitbekommen, wo Leute gesagt haben, du schießt da, Van Damme, schaust in meinen Horizont. Und so. Ich habe ganz genau beobachtet, weil ich mir dachte, so ein Fehler hier. Ich muss dazu sagen, wo sie mir vorher gesagt haben, im Zugang schlägt man dir die Zähne aus, dass du beim Blasen nicht beißen kannst. Und 2 Wochen später wird der erste abgestochen. Ich so, okay, Daryl, alles klar. So, weißt du?
Und in der Zeit war ich so, rah, 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 rah. wie so ein Brüllaffe. So, hast du mein Tabak?
Original.
Ist true. Ich war schon ein paar Tage da.
Ach, du warst zuerst da.
Ich war zuerst da, ja. Genau, und wir haben uns dann verliebt. Ja, wir haben uns dann verliebt, wir haben unsere Haft zusammen gemacht, wir haben Dinge erlebt, wirklich, du musstest auch einen hohen Preis zahlen für zum Beispiel eine Schlägerei mal, da warst du gleich mal ein Jahr in Isolation, also wirklich so, ne, was auch, du hast eine Seele, die eh schon irgendwie geschunden ist, was machen wir, komm, wir sperren ihn mal ein Jahr in den Raum und gucken, was er macht. Ne. Wie viele Monate warst du ohne Fernseher, ohne Radio?
Ohne Fernseher und ohne Radio war ich die ersten 4 Monate und wenn ich einen Stift wollte, hatte ich zu klingeln.
Ein leerer Raum. Ihr könnt euch das, ich denke, die Menschen können sich das nicht vorstellen. Wir haben alle irgendwie, als wir Corona gemacht haben, haben alle gesagt, oh, jetzt wissen wir, wie Isolation. Nein, das ist
Scheiß, echt.
So ein Radio ist so krass. Und wenn du keins hast, der Raum ist so leer.
Ist so leer und still. Wow. Und du hast, also bei mir war es so, dass die ersten Wochen wirklich, ich saß da und habe einfach nur so geschaut. So, und hab mir meine Gedanken gemacht, ja, was willst du auch machen? Ich habe das Bett zum 10. Mal gemacht, so, weißt du, ich habe irgendwie meinen Schlafanzug, hab ich dann auch so ausgezogen, unter die Matratze gelegt, hab ihn gebügelt, weil ich mir dachte, dann ist wieder eine Stunde vorbei. Also so Sachen, wisst ihr, was ich meine? Und irgendwie kein Fernseher, kein Radio, du bist einfach drin, gehst auf und ab in einer Zelle, in der du nichts hast, außer den Schlafanzug.
Es so, gibt weißt? Ja diese Leute, die sagen, ja, Gefängnis in Deutschland ist wie Hotel. Das habe ich schon öfter Leute gefragt, so. Wir wissen alle, dass es nicht so ist, aber was würdest du so den Leuten gerne sagen?
Wenn das, was dort eben ist, so auch genug ist, dann kann es für die einen oder anderen schon passen. Ich kenne Leute, die aus der Obdachlosigkeit das bewusst gewählt haben, reinzugehen. Also die auch sagen, ich saß mit Leuten am Tisch, die haben Menschen durch Fleischwolf gelassen oder waren Auftragskiller oder kamen eben rein, weil sie es draußen nicht mehr ertragen haben. Also alles Mögliche triffst du da drin an Menschen.
Ist es, also würdest du das buchen, wenn du deinen Urlaub machst?
Auf gar keinen Fall. Bro, ich würde gerne
einen Satz... Sorry, aber so genau muss man es fragen.
Ich würde gerne einen Satz droppen und so, der das alles so genau beschreibt. Ein schlechter Tag draußen ist immer noch besser als der beste Tag drinnen. Also safe, egal wie du es drehst und wendest, wenn du... Krieg mal deinen Kopf klar, weil schon schau diese Sache an. Das ist safe, so wie in Gefangenschaft, wie du läufst rum und kommst nicht raus. Und weißt du, das sind nochmal Dinge, die dir keiner erzählt. Dinge, die du nicht im Fernsehen siehst. Weißt du, stellen sie dann irgendwelche Leute hin, die extra ausgesucht werden und die erzählen dann über den Knast. Bullshit, nicht repräsentativ. So, das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun.
Ja, danke schön. Das ist nämlich genau das, was ich hören will.
Aber man muss auch dazu sagen, und dafür haben wir heute halt einfach nicht genügend Zeit und die Leute, die dich nicht kennen, du hast nie gejammert. Ich habe dich die Jahre nicht einmal jammern hören. Und das hat auch damit zu tun, dass du sehr wohl weißt, dass das eine Strafe war. Dass du damit bezahlen solltest. Und wenn es nicht das ist, wie du innerlich bezahlt hast, sondern das, was du nach außen hin bezahlen musstest für deine Tat. Also, ne, das, ihr kennt diesen Mann nicht. Das ist niemand, der sagt, oh, ich hätte nicht eingesperrt werden sollen oder das, sondern er hat diese Strafe bezahlt und er hätte sie auch 3-mal bezahlt, wenn man das von ihm verlangt hätte. Das ist mir wichtig, weil es geht eben nicht um einen geklauten Kaugummi, sondern es geht um was, um die Tat, die man irgendwie sühnen muss und wir haben gerade kein besseres System
dafür. Und nichtsdestotrotz, eine Sache ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, weil ich weiß, dass jetzt Leute draußen sofort Schubladen öffnen
safe.
Und ihr müsst an der Stelle nicht mehr urteilen, braucht ihr nicht machen, hat der Richter schon gemacht und die Strafe hast du abgesessen. Deswegen entspannt euch, Leute, hört die Geschichte, ihr braucht nicht urteilen. Keiner hat eine Erwartung an euch.
Mein Schutzmechanismus hat mir einen gewissen Abstand dazu verschafft und immer wenn ich so höre, Leute, dies, das, weißt du, ich hab's auch schon gesagt, die sortieren sich dann gleich selber aus, weißt du. Und das spart, was weiß ich, wie viel Mühen und graue Haare und Nerven, weißt du.
Gute Sichtweise.
Ja, das hat nur, es ist mir wichtig, es ist nicht, weil wir nicht viel darüber reden, wie sehr du bedauerst, das tust du.
Ne. Dann lass uns weitergehen im Verlauf. Also ich war dann irgendwie drin, habe dann zugehört und über die Jahre habe ich mich dann mit Geschäften auseinandergesetzt. Ich habe Schwarzmarktgeschäfte gemacht, mit Tabak. Ich habe mit Medikamenten Geschäfte gemacht. Ich habe Spielwetten angeboten. Irgendwann dann nach 10 Jahren war ich jemand.
So
komisch das klingt, aber ich hatte Respekt in dieser Welt, in der du halt nur Haie siehst. So, weißt du, was ich meine?
Warst du selber einer irgendwie?
Würde ich gar nicht mal so sagen.
Haben die anderen dich vielleicht so gesehen?
Weiß ich auch nicht. Darauf habe ich mich nicht konzentriert. Ich habe mich nur darauf konzentriert, keinen Fehler zu machen. Und ja, habe halt so meine Sachen gemacht, war auch immer vorsichtig. Und dann bin ich in den ISO-Haft gekommen und das war dann nochmal so ein Neuanfang für mein mentales Setting. Ich bin also in ISO-Haft und die ersten Monate war Milchglas auf den Fenstern, bis dann eben rauskam, dass es gegen die Menschenrechte ist, muss abgenommen werden. Also war mein Fenster einfach nur eine Milchglasfläche mit einem Blech, das du schieben konntest, das Löcher freigegeben hat zum Atmen, wo ich dann mit einem Auge so durchgeschaut habe, um die Raben hinten am Baum zu sehen. Ich kannte sie mittlerweile schon. So, der eine hat versteckt, der andere klaut. So halt müsste ich vorstellen. Und irgendwie bin ich dann aber zu dem Gedanken gekommen, okay, hey, jetzt machen wir mal Stand, womit haben wir es zu tun, so, wer bin ich? Und dann bin ich zu dem Gedanken gekommen, wenn du deine Prinzipien so hast, so, dann musst du aber auch für deine Tat zahlen. Du kannst nicht einfach sagen, du wirfst dein Leben jetzt weg, baust Scheiße oder so, sondern du musst für diese Tat musst du einen Ausgleich finden. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, ich kann dieses Leben wegwerfen, weil ich hatte mittlerweile wirklich serious mit Selbstmordgedanken zu kämpfen. Und ich will mich umbringen, sondern sag mal, okay, was brauche ich dafür? So zack, wirklich strategisch, zack. Und irgendwie hat sich dann bei mir das Denken entwickelt, hey, warte mal, ich kann dieses Leben wegschmeißen oder ich kann etwas daraus machen. Und wenn ich jetzt zurückblicke von den Dingen, die ich so gemacht habe, ja, wie viele Leute wollen, so, wie viele Leute haben mir eingeprügelt, dass ich Dreck bin, wie viele Leute wollen, dass ich jetzt sterbe, aber safe nicht wegen denen, so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Panik, so Angst, ich habe Angst, wenn ich mir nur die Vorstellung mache, vor Leuten zu sprechen. Aber ich habe mir gedacht, so, hey, was du hier mit dir trägst, Mann. Was du alles erlebt hast, vielleicht finde den Esprit, es ist deine Aufgabe, finde den Geist, den du brauchst, um darüber zu reden. Da draußen wird irgendjemand sein, den es hilft. Und wie kannst du da sitzen und hier über Selbstmord reden, habe ich so zu mir gesagt. Beweg deinen Arsch, Mann. Und dann habe ich mich wirklich so am Kragen gepackt und habe mich Schulbildung, Ausbildung und alles beschäftigt. Und ja, nachdem ich das letzte Zeugnis mit 5 und 6 dann aus der Schule hatte, habe ich jetzt überall 1. Bin der Beste im Abschluss gewesen, so ungefähr. Wow. Hab nur ein 1-2er in Sport. Nein, aber ich möchte das jetzt, ich habe das jetzt erwähnt, nicht um Ding, weißt du, ein Streber oder dies oder das, sondern nur um zu zeigen, wie nah mir das ging, so dieser Moment, so mit sich konfrontiert zu sein und raus zu wollen aus dem und mehr zu wollen als das, was das Leben für mich vorgesehen hat, weiß ich nicht, aber was ich aus dem Leben mache, ist safe nicht alles, was möglich ist. So. Und dann habe ich gedacht, hey, aber jetzt bin ich so, ich weiß nicht, ob ich selbstlos bin.
Da gehst du zu schnell drüber. Was ich aus dem Leben mache, ist safe nicht alles, was möglich ist. Wie krass. Das können wir uns auch jeden Tag vor Augen halten. Jeden Tag machen wir das maximal aus unserem Leben? Nein.
Mhm. Ja, und wir hören es ja oft in Situationen, wo Menschen krank sind, wo Menschen im Knast sind. Aber es müsste nicht immer die Extremsituation sein, wo man sich sozusagen nochmal in Erinnerung rufen kann, so hey, vielleicht ist noch mehr drin. Ja. Also vielleicht kann ich noch. Und wenn ich es vielleicht nur ein bisschen geiler finde, alles. Das wäre ja auch schon was, weißt du? Wenn es mir gerade nicht schlecht geht.
Wie viel Geschäft hast du drin von Max gelernt?
Geil. Keine Frage.
Ich würde sagen, wir haben voneinander gelernt.
Aha. Diplomatisch irgendwas.
Wir haben einen verschiedenen Ansatz gehabt, weil als ich reingekommen bin, war ich einfach ein Hochkrimineller. Also mein ganzes Ding war ja schon, ne, ich war ja, wir waren beide zu Recht da, aber aus komplett anderen Gründen. Mhm. So, ne? Irgendwann kam es ein Moment, wenn ich es jetzt schon mal hier habe, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber dann kam der Moment, wo es dann bei mir in Richtung Entlassung ging, so, und ich dann irgendwann entlassen wurde. Du warst der Letzte, von dem ich mich auch verabschiedet habe. Mhm. Und das war ja
unten an der Zentrale.
Und es war so die für mich ein Neuanfang, ein super weirder Neuanfang, weil du willst unbedingt raus.
Weißt du nicht, was?
Um jeden Preis. Nee. Aber gleichzeitig lässt du dann Leute zurück. Und das ist halt ein krasses Gefühl. Das ist ein richtig krasses Gefühl. Stell euch nur vor, ihr seid die Einzigen, die gehen dürfen. Mhm. So alle anderen bleiben.
Mit
und dann so,
hast,
mit denen du jahrelang gekämpft hast.
Kämpft, also
ja. Ja. Situationen überlebt hast. Und dann kommt so dieser Moment und du verabschiedest dich und du siehst, er freut sich so voll, so, ja, Bruder, so, ne, und du selber so, ah, nein, wie krass ist es eigentlich? Und bei dir dann auch noch, dass keiner wusste, wann du kommst. Kann 8 Jahre sein, kann 15 sein, so.
In dem Moment, als wir uns so umarmten, habe ich zu dir gesagt, du gehst einfach nur vor, Bruder, ich muss das hier nur überleben. Dann hast du gesagt, hör auf, das zu sagen.
Das ist echt ätzend. Und dann ging ich vor Und wusste er, irgendwann kommst er so. Du bist dann verlegt worden nochmal in eine andere Anstalt.
Mhm, genau.
Und dann irgendwann ging es Richtung Entlassung so.
An der Stelle muss ich mal gerade kurz aus dem Off dazwischen quatschen. Wir haben hier einen Cut gemacht, denn in einer Folge steckt einfach zu viel drin. Und wir wollten dem Inhalt auch den Raum geben, den er verdient.
Genau, und wenn ihr jetzt schon Fragen im Kopf habt, die ihr Jay stellen wollen würdet oder Feedback abgeben möchtet, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an geoth@swr3.de. Hm. Und jetzt sind wir raus, oder?
Raus.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ciao.
Tschüss.
Seid lieb miteinander.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Und da ihr jetzt ja schon wisst, dass Jay schon länger wieder draußen ist, geht's kommende Woche um den nächsten Neustart in Jays Leben. Denn Jay will nicht mehr nur als Anti-Gewalt-Trainer arbeiten, sondern sucht gerade auch noch einen Job mit mehr Körpereinsatz.
Ich bin gelernter Metallbauer im Konstruktionstechnikbereich und diese Konstruktionstechnik, Plan machen, tun, bauen, Kundenkontakt, kreativ, ist genau das, was mir taugt. Schon, ich reingehe und ich rieche Metall und diese Kälte und diese Schwere und dieses Laut und dieses Säure, weil schon dieses Hart ist, ist genau meins.
Wer also gerade einen Metallbauer im Konstruktionstechnikbereich sucht, kann sich gerne bei uns melden. gjh@swr3.de. Und zum Abschluss ist dieser Podcast hier vielleicht auch noch was für euch.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa, lass reden. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.